Es ist Dienstag, der 25. November und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Spätestens seit der Corona-Zeit ist vielen Bürgern klar geworden, welche Macht Regierung und Medien über die Meinungsbildung im Land haben. Kritiker wurden diskreditiert und abweichende Meinungen ausgeblendet, auch im Internet. Bislang war allerdings nicht klar, wie groß das regierungsgesteuerte Zensurnetzwerk tatsächlich ist. Die Recherchen einer internationalen Organisation haben nun aber ein riesiges Geflecht enthüllt, das in erster Linie mit deutschem Steuergeld finanziert wird. Welches Ausmaß das Ganze hat, darüber spreche ich gleich mit Florian Warweg, Journalist bei den Nachdenkseiten, der sich die Rechercheergebnisse angeschaut hat. Eine Steuergeldverschwendung der anderen Art findet derweil im deutschen Bausektor statt. Großprojekte wie Stuttgart 21 erleben ausufernde Kosten und immer neue Hürden. Doch warum gibt gerade Deutschland hier so ein schlechtes Bild ab? Das erklärt uns heute der Verkehrsexperte und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Außerdem schauen wir heute nach Belgien. Eigentlich ist das Land innerhalb der Europäischen Union nur ein sehr kleiner Akteur, doch Premierminister Bart De Wever stellt sich nun quer, wenn es um die Zweckentfremdung eingefrorener russischer Vermögenswerte geht. Die lagern nämlich bei einem belgischen Finanzdienstleister. Kann das kleine Land die große EU bei dem Thema zu Fall bringen? Das erklärt uns in dieser Sendung der belgische Historiker und Publizist Dr. David Engels. In einem Kommentar von Martina Binnig bleiben wir dann schließlich in Brüssel und schauen auf das sogenannte Demokratieschutzschild der EU und dessen Folgen. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Eine Zensur findet nicht statt. So steht es in Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes. Doch angesichts hunderter staatlich finanzierter NGOs, die Einfluss auf die Meinungsbildung im Land nehmen, gibt es daran berechtigte Zweifel. Wie weit die Zensurarbeit im Land tatsächlich geht, war lange Zeit schwer einzuschätzen. Eine neue Recherche bringt nun allerdings Licht ins Dunkel. Angestrengt wurde sie von der Organisation LibberNet und über die Erkenntnisse spreche ich jetzt mit Florian Warweg von den Nachdenkseiten, der sich damit beschäftigt hat. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Warweg, zunächst einmal, was ist LibberNet? Die Initiative war den meisten bislang ja eher unbekannt.
Also es ist auch eine, die eher so im anglophonen Raum verankert ist, ne? Der Direktor ist in Australien und die hatten sich bisher auch eher auf die englischsprachigen Gebiete, insbesondere Australien und die USA, fokussiert. Und es ist eine Initiative, die sich sozusagen der Free Speech, also der freien Rede und dem Kampf gegen insbesondere digitale Zensur verschrieben hat und auch tatsächlich einen renommierten Namen haben, ne? Also sie war zum Beispiel auch im Falle der Twitter-Files mit maßgeblich beteiligt. Interessierte Leser mögen sich erinnern, das war diese Freigabe von internen Twitter-Protokollen, aus dem man relativ klar die Zensurmaßnahmen im Twitter-Management zeigen konnte, etwa Hunter Biden-Laptop-Marken Schlagwort sein.
LibberNet hat jetzt ja also eine umfassende Untersuchung angestellt. Der Bericht dazu lautet: Das Zensurnetzwerk Regulierung und Repression in Deutschland. Vorgestellt wurde das Ganze vor wenigen Tagen in Berlin. Wie ist die Organisation denn bei dieser Recherche vorgegangen?
Ja, also sie hatten, um das vielleicht kurz einzuordnen, das erste Mal gemacht für US-amerikanische Verhältnisse und dachten dann, das können wir doch auch für Europa machen. Und während sie angefangen haben zu recherchieren, ist ihnen aufgefallen, die extreme Relevanz, die Deutschland hat bei dieser Art von Zensur, und haben dann gedacht, hey, das überfordert uns mit Europa, allein in Deutschland ist so viel, und haben sich dann auf Deutschland konzentriert und haben dann, es war tatsächlich ein größeres Rechercheteam, ich glaube rund ein Dutzend Personen, die da beteiligt waren und die dann sozusagen sich angeschaut haben, was gibt es an Organisationen, die Einfluss nehmen auf digitale Zensur, also jetzt im negativen Sinn, die also proaktiv beteiligt sind, und wer finanziert das? Und da sind überraschende Zahlen rausgekommen, die auch mich persönlich tatsächlich überrascht haben, zumindest in der Vielzahl, ne? Also sie sind da auf über 330 Organisationen gestoßen, nicht nur, wie Sie ja im Eingangsstatement gesagt haben, NGOs, sondern auch staatliche Behörden und die Anzahl auch an privaten Unternehmensstiftungen, die daran beteiligt sind, und zum Beispiel auch Vodafone, Telekom und Telefonica, also O2 Deutschland, sind da auch signifikant mit beteiligt. Und das zum Beispiel finde ich eins der Erkenntnisse, die zumindest für mich neu war, wie stark sozusagen diese Telekom-Riesen oder Telekommunikationsriesen damit eingebunden sind.
Was sind also die größten Erkenntnisse neben diesem reinen Umfang? 330 NGOs, Stiftungen, Unternehmen, Medien hatten Sie ja bereits erwähnt. Welche Erkenntnisse wurden noch mitgenommen?
Ja, also zum einen, das Interessante an der Studie ist halt auch sozusagen, dass da ein Blick von außen gewagt wird, ne? Also der Initiator kommt aus Australien, dann sind auch viele aus den USA oder England dran beteiligt. Das heißt, der Blick auf Deutschland ist so ein bisschen ungetrübter. Und die waren zum Beispiel, wie sie auch dargelegt haben, überrascht, wie eng die Zusammenarbeit zwischen NGOs und Regierung in Deutschland läuft. In den USA wäre sowas undenkbar. Die extreme Nähe zwischen gewissen NGOs und Regierungsstellen, also beispielsweise sei auf Hate Aid verwiesen, das ist auch so eine NGO, der Name sagt schon, ist angeblich dem Hass im Netz widmet, aber de facto nachweislich wirklich massiv Einfluss nimmt auf Netzinhalte, die der eigenen politischen Orientierung nicht passen. Und das Ganze wurde gegründet von Campact. Campact ist diese Kampagnenorganisation, die gleichzeitig auch zum Beispiel die Grünen im letzten Wahlkampf unterstützt hat. Und diese Art der Verbindung ist nochmal recht interessant. Und dann tatsächlich auch die Masse an staatlichen Geldern, die dann in die sogenannte Zivilgesellschaft zum Kampf gegen Desinformation fließt. Und da zum Beispiel ist auch so, dass von 2020 bis 2024, also innerhalb von nur 4 Jahren, um gigantische 455% gestiegen ist. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Von 2020 waren das noch, glaube ich, waren es 5 Millionen. Und 4 Jahre später waren das schon 27 Millionen, die sozusagen staatlicherseits in die ganzen NGOs, aber teilweise auch universitäre Einrichtungen geflossen sind. Mit diesem Leitmotiv, sagen wir mal, das Kampf der Desinformation, was dann zu einer de facto Zensierung von Inhalten führt.
Auf welche Art und Weise wird denn ganz explizit auf die Meinungsbildung Einfluss genommen? Also welche Beweise gibt es dafür, dass da jetzt eine Manipulation stattfindet?
Ja, also Manipulation ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Das ist natürlich subtiler, ne? Also dass man nicht sagt, das darf jetzt nicht mehr erscheinen. Aber man hat zum Beispiel, bleiben wir mal bei Hate Aid, die gelten auch als sogenannte Trusted Flagger. Das heißt, die haben dann tatsächlich das Recht zu sagen, die und die Inhalte sind Desinformation oder gefährlich für die Gesellschaft und werden dann entsprechend auch von den großen Plattformbetreibern zurückgenommen werden. Korrektiv zum Beispiel hatte diesen Status auch und konnte dann auf Facebook nach relativem Gutdünken der verantwortlichen Korrektivredakteure gewisse Inhalte einfach als Desinformation flaggen, also markieren, und dann sind die tatsächlich massiv in ihrer Reichweite runtergeschraubt worden.
Ich glaube, die Hörer werden sich auch bei dem, was wir hier erzählen, so ein bisschen an die Corona-Zeit erinnern. Da hatte das ja auch nochmal, glaube ich, so einen gewissen ersten Höhepunkt erreicht, diese digitale Zensur, die aber jetzt sozusagen in der Form weiter fortgesetzt wird. Dann ist es statt Corona, Ukraine-Krieg, Israel, Gaza etc.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch aktuelle Themen wie beispielsweise das Klima dann eine Rolle spielen, oder?
Ja, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich mich dann noch nicht reingearbeitet bei dieser Klimafrage. Das ist mir jetzt bei der ersten Durchsicht der Studie so nicht vor die Augen gekommen, aber es wäre auf jeden Fall auch denkbar.
Gibt es denn bei den Recherchen Förderprogramme oder Akteure, die da besonders hervorzuheben sind? Sie hatten gerade schon Hate Aid oder auch Campact erwähnt. Welche Namen tauchen denn da auch immer wieder auf?
Amadeo Antonio Stiftung taucht da unter anderem auf, und
dann tatsächlich so die klassischen Stiftungen, Mercator-Stiftung wird öfters genannt. Die Open Society ist auch präsent. Das sind insgesamt über 330 Organisationen. Das macht es tatsächlich schwierig, das in der Form sozusagen zu priorisieren, weil das in dieser Massivheit tatsächlich überrascht. Was man vielleicht noch sagen könnte von staatlicher Seite, ist da ganz vorne das Demokratie-Leben-Projekt. Die haben zum Beispiel von Zentrum Liberale Moderne, so eine grünnahe Stiftung, das damalige Projekt Gegneranalyse, wo wirklich dann alternative Medien effektiv diffamiert wurden. Die wurden auch von diesem Demokratie-Leben-Programm finanziert und das läuft unter Kontrolle des Bundesfamilienministeriums. Das ist auch tatsächlich ganz vorn dabei. Allein das Bundesfamilienministerium finanziert 51 dieser Projekte. Danach kommt das Forschungsministerium. Was auch nochmal überrascht, ist wirklich die Vielzahl an universitären Einrichtungen, die mit einbezogen werden in diesen vorgeblichen Kampf gegen Desinformation. Und dann kommt noch Auswärtiges Amt. Also auf Ministerienebene sind es diese drei, Familienministerium, dann mit ein bisschen Abstand das Forschungsministerium und Auswärtiges Amt. Die haben jeweils 37 Projekte, die sie da finanzieren. Und Bundeszentrale für politische Bildung, Open Society Foundation hatte ich schon genannt. Und dann kommt aber auch tatsächlich schon die Telekom-Stiftung. Und das finde ich sogar fast noch mal ein bisschen problematischer, wenn so große Telekom-Unternehmen auch noch in diesen Zensurmechanismus eingebunden sind.
Und das meiste eben finanziert mit unserem Steuergeld, das muss man ja immer dazu sagen. Bleiben wir noch mal bei dem politischen Aspekt. War die Zensur, die wir da derzeit erleben, eher ein schleichender Prozess über viele Jahre oder hat es mit bestimmten Regierungsakteuren besonders an Fahrt aufgenommen?
Also das hat auf jeden Fall, wird jetzt auch nicht überraschen, tatsächlich ab 2020 mit den Corona-Maßnahmen so einen ersten Höhepunkt erreicht und hatte damals auch mit, also 2020, 21 bis 23 so ein bisschen der Höhepunkt. 24, 25 haben zumindest die reinen Zahlungen bisschen nachgelassen, aber ein Unterschied, weiß ich gar nicht, ob ich den machen würde, aber es hat auf jeden Fall diese massive Zunahme auch an Querfinanzierung von staatlichen Stellen an NGOs, hat bei Merkel angefangen und jetzt auch keine große Überraschung, auch wegen teilweise vielleicht der ideologischen Nähe, dass das unter der Ampel, weil auch das Familienministerium, das einen Großteil dieser Projekte finanziert, dann grün regiert war in der Ampel, gab es da auch nochmal einen entsprechenden Anstieg.
Welche Rolle spielen die Medien bei diesem ganzen Netzwerk? Ich nenne zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen wie ARD oder ZDF.
Die haben eine zentrale Stelle inne. Es gibt so eine Auflistung in der Studie, die wichtigsten Geldgeber für die Kontrolle von Inhalten im Netz in Deutschland. Und da hat sich ARD, ZDF immerhin einen stolzen 5. Platz erobert und finanzieren 22 dieser Projekte. Also das kommt eigentlich direkt. Ich hatte ja schon die drei Ministerien erwähnt, die da ganz oben stehen. Dann kommt noch die EU-Kommission mit in Deutschland finanzierten Projekten und dann auch schon die ZDF. Dann nicht steuerfinanziert, aber der Beitrag ist ja auch nicht ganz freiwillig.
Nicht ganz, nein. Libernet macht ja auch darauf aufmerksam, dass gerade Deutschland zu den führenden Ländern gehört, in denen Inhalte im Netz moderiert werden, wie es heißt. Was glauben Sie, warum ist das eigentlich so?
Das ist eine gute Frage. Auch bei der Veranstaltung letzten Freitag kam diese Frage auch auf. Wieso ist Deutschland so federführend bei dieser Art von digitalen Zensur? Und ja auch nicht nur da. Es gibt ja auch diesen Fall, wenn mir der kurze Exkurs gestattet sei. Ich war vor 2 Wochen bei einer Anhörung im EU-Parlament über die Rechtmäßigkeit der EU-Sanktionen gegen Journalisten. Und da wurde auch nochmal deutlich, das einzige Land, das seine eigenen Staatsbürger und Journalisten auf die EU-Sanktionsliste gesetzt hat, ist Deutschland. Und von insgesamt ja dann doch 27 Ländern, wo man das anderen auch zugetraut hätte, aber weder Polen noch Ungarn oder Spanien, wie auch immer, also kein anderes EU-Land hat das in dieser Form gemacht. Aber das zu beantworten, habe ich noch keine befriedigende Antwort weder gehört noch gefunden. Jetzt kann man natürlich sagen, hinter dieser Art von Zensur steht ja auch immer so eine Art bisschen von Denunzierungsaspekt, dass es da so eine gewisse Pfadabhängigkeit in der deutschen Gesellschaft gibt. Aber das ist jetzt auch was, was vielleicht nur bedingt teilen würde. Also da muss ich, glaube ich, eine eher unbefriedigende Antwort geben. Also ich stelle das sozusagen fest, das kann man auch tatsächlich empirisch nachzeichnen, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielt, sowohl jetzt nationalstaatlich, aber auch wegen der immerhin noch anhaltenden wirtschaftlichen Bedeutung und auch politischen von Deutschland, trägt das Deutschland auch wirklich proaktiv in die EU mit hinein. Es ist nicht nur immer das böse Brüssel, sondern ganz oft ist es auch tatsächlich die Bundesregierung, die dann verstärkt auf Zensur und Inhaltskontrolle hinarbeitet, via Brüssel oder auch dann direkt aus Berlin heraus.
Man sollte auch immer darauf aufmerksam machen, dass Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin das CDU-Parteibuch hat. Aber abschließend, können wir denn als Bürger eigentlich irgendwas dagegen tun? Können wir uns wehren? Also was kann man machen, damit die freie Meinung weiter existieren kann?
Ja, viele dieser Zensuransätze nehmen ja auch tatsächlich und sehr explizit die sogenannten alternative Medien, die sich außerhalb des Radius von öffentlich-rechtlich und Leitmedien orientieren, die in irgendeiner Form stärker zu unterstützen, dann vielleicht auch politisch zu schauen bei der nächsten Wahl, welche Parteien sprechen sich gegen diese Art von Zensur aus, welche stützen das eher und dann das natürlich auch kleineren Maße publik zu machen, ne? Vielleicht auch diese Studie irgendwie im Freundeskreis ein bisschen zu verteilen, weil die das tatsächlich relativ gut nachzeichnet und dann auch nochmal eine Sensibilität dafür schafft, dass wirklich Deutschland da ganz federführend beteiligt ist. Und ich glaube tatsächlich, derzeit vermutlich innerhalb, sagen wir, der westlichen Hemisphäre das Land ist, das hier stärksten diese digitale Zensur vorantreibt.
Sagt Florian Warwick von den Nachdenkseiten und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschland ist wahrlich kein Leuchtturm, wenn es um Großprojekte im Bauwesen geht. Von der Planung bis zur Fertigstellung vergehen viele Jahre, die Kosten explodieren und all das wiederholt sich laufend. Wie aktuell auch das Beispiel des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 zeigt. Doch warum ist das so? Und wie könnte man gegensteuern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Verkehrsexperten und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Eisenkopf, laut aktuellen Meldungen wird der neue Tiefbahnhof von Stuttgart 21 nicht, wie geplant, im Dezember 2026 in Betrieb genommen, unter anderem wegen Digitalisierung und Technikproblemen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ursachen für diese erneute Verschiebung?
Zum einen ging es ja nur um eine teilweise Inbetriebnahme. Es sollte ja weiterhin bis 2027 auch der Betrieb insbesondere des Regionalverkehrs über den alten Kopfbahnhof erfolgen. Aber auch das hat man abgesagt, weil im Moment das Projekt gleichzeitig verbunden ist mit dem Umbau des sogenannten digitalen Knotens Stuttgart. Was heißt das? Das heißt, dass der gesamte Zugverkehr auf elektronische Stellwerke umgestellt wird. Es gibt dann sozusagen keine Lichtsignale mehr, wie wir das kennen, sondern es wird am Führerstand signalisiert. Es muss alles digital laufen und das nicht nur, sagen wir mal, für diesen Bahnhof, sondern für den gesamten Netzknoten. Und das ist eine gewaltige Herausforderung.
Nun sind viele Großprojekte in Deutschland regelmäßig verschoben oder teurer geworden. Ist Stuttgart 21 generell ein Symbol für das deutsche Management großer Infrastrukturvorhaben?
Ja, wir machen uns natürlich selbst an der Stelle auch immer ganz besonders gerne schlecht. Natürlich ist das so. Wir haben ja einige Beispiele aus den letzten Jahren. Wir haben den BER, also den Flughafen Berlin-Brandenburg. Wir haben die Elbphilharmonie. Das fällt mir so spontan ein bei dem Thema. Und jetzt haben wir Stuttgart 21. Aber eigentlich war das auch absehbar, dass das natürlich ein solches Pleiten-, Pech- und Pannenkonzept gibt. Ja, was tun wir? Wir vergleichen uns dann mit den Chinesen und sagen, die können das alles viel schneller und viel besser. Und da ist das Ganze dann nach 5 Jahren erledigt. Oder so eine Zugstrecke bauen die in 1 oder in 2 Jahren. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Wenn Sie in die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema reinschauen, dann fällt Ihnen auf, dass es da sehr viele Studien gibt, die sich mit diesem Thema Scheitern von Großprojekten beschäftigen. Und es ist durchaus auch ein internationales Phänomen, dass also viele Großprojekte in diesem Raum zwischen Politik und Wirtschaft, wie es ja bei einer Eisenbahn der Fall ist, häufig scheitern. Über die Gründe können wir dann gerne nochmal reden.
Die Bahn argumentiert, dass der geologisch anspruchsvolle Hintergrund, komplizierte Genehmigungsverfahren und die von Ihnen erwähnte Digitalisierung zu Verzögerungen geführt hätten. Inwieweit können solche technischen und regulatorischen Herausforderungen denn im Vorfeld realistisch erkannt und in die Planung eingebaut werden?
Es gab ja damals schon Mitte der 90er Jahre, als man das angedacht hat, schon Leute, die das kritisch gesehen haben, die das Betriebskonzept des neuen Bahnhofs in Frage gestellt haben, die gesagt haben, ja, in dem Stuttgarter Raum kann man also nicht so viele Tunnel verlegen, das ist alles viel zu kritisch und auch über die Alp rüber in der Neubaustrecke wird das alles viel zu teuer und wird sich niemals rechnen. Das heißt, bei solchen Großprojekten ist es in der Regel so, dass die, die das betreiben wollen, und das war ja hier ganz klar die Politik, das war also Stuttgart, das war das Land Baden-Württemberg, das war die Bahn und der Bund, dass die dann eigentlich immer schön Wetterprognosen abgeben. Also alle Probleme sind lösbar und die Kosten bleiben im Rahmen. Und es gibt da diesen Begriff der Overconfidence. Was heißt das? Dass also die beteiligten Entscheider ja sehr zuversichtlich sind, dass sie alle Probleme lösen können, alle Bedenken vom Tisch wischen. Das sind alles Bedenkenträger, die haben eh keine Ahnung und die maulen nur rum, weil sie dieses Projekt aus irgendwelchen anderen Gründen nicht wollen. Also es gibt bei solchen Riesenprojekten immer die Gefahr, dass da im Vorfeld eigentlich in den rosaroten Farben gemalt wird und nachher kommt eben peu à peu die Wahrheit ans Licht.
Ursprünglich sollte Stuttgart 21 bereits 2019 teilweise in Betrieb gehen. Die Kosten, die haben sich inzwischen auf rund 11,3 Milliarden Euro summiert. Nun ist es zumindest die Wahrnehmung von Teilen der Bevölkerung, dass Großbauprojekte am Ende immer teurer geworden sind als eigentlich angekündigt. Beobachten Sie das auch generell?
Das kann man generalisieren. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Beispiel in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte, wo solche Projekte günstiger geworden sind, als man das vorher veranschlagt hat. Es werden ja da immer unverbindliche Schätzungen abgegeben und danach richten sich die Planungen aus dann. Und peu à peu, je länger es dauert, wenn es zu Verzögerungen kommt insbesondere und wenn man auf Schwierigkeiten stößt, müssen dann die Kostenschätzungen nach oben gedrückt werden. Das ist ja genau der Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dieser Overconfidence, dass man also am Anfang immer alles für sehr leicht überwindbar hält und dann, wenn die Lackmusprobe kommt, dann wird das ganz anders.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, welche Meilensteine wären in Stuttgart entscheidend, damit der neue Termin, wann auch immer der sein mag, glaubwürdig und realistisch wird? Welche Kriterien müssten dafür erfüllt werden?
Ja, ich würde sagen, in Stuttgart ist das Ganze schon ziemlich verfahren. Da kann ich gar keine wirklich positive Perspektive geben. Da sind ja noch einige Leichen im Keller. Das betrifft zum Beispiel die Anbindung des Südens, der sogenannten Gäubahn. Ja, das klingt so ein bisschen baden-württembergisch. Das ist die Schienenstrecke runter nach Singen und nach Zürich, die Schweiz. Also da gibt es ja eine Lösung momentan nur auf dem Papier. Das wollte man so machen. Ich mach's mal ganz kurz, dass man die Reisenden, die aus der Richtung kommen, dann über den Flughafen und die S-Bahn geführt hätte, damit sie eben irgendwann im Hauptbahnhof ankommen, und hat dann gesehen im Projektfortschritt, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass das also keine sinnvolle Lösung ist. Und jetzt will man einen Tunnel bauen, ja, und keiner weiß, wann dieser Tunnel fertig ist, keiner weiß auch, was dieser Tunnel kostet. Also selbst wenn wir es schaffen, dass der unterirdische Bahnhof teilweise in Betrieb genommen wird, dann vielleicht 27, heißt das noch nicht, dass das Projekt, so wie es geplant war, dann wirklich auch finalisiert wird. Und ein letzter Punkt noch, Stuttgart 21 war immer auch ein Immobilienprojekt, ja. Die Idee war ja, diese Gleisflächen in 1a Innenstadtlage dann auch entsprechend zu bebauen und zu vermarkten. Und solange da noch Regionalzüge fahren, ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Große Infrastrukturprojekte haben häufig weitreichende Auswirkungen, gesellschaftlich, städtebaulich, aber auch wirtschaftlich. Welche Folgen hat die erneute Verschiebung von Stuttgart 21 für die Region Stuttgart, aber eben auch auf die Bahn?
Für die Region Stuttgart ist das natürlich ein Tiefschlag, dass das immer länger dauert, dass also das, was man versprochen hat, eben Reisezeitverkürzungen, Komfortverbesserungen, so erstmal nicht eintritt, sondern dass es ja erstmal schwieriger wird, dass es anstrengender wird, dass es vielleicht noch unangenehmer wird, die Bahn zu benutzen. Für die Deutsche Bahn, ja, wir alle sind Eigentümer der Deutschen Bahn, denn die steht im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, und der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat geurteilt, ja, sie ist alleine verantwortlich für die Mehrkosten, die da gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung auftreten. Das hat sie mit einem Schulterzucken, so mein Eindruck, quittiert, denn am Ende des Tages trägt es der Steuerzahler oder diejenigen, die die Schulden, die der Bund aufnimmt, später finanzieren müssen.
Und gibt es einige Forderungen, die besagen, künftige Projekte, die sollten früher auf realistische Szenarien ausgerichtet und überprüft werden, also zum Beispiel mit strengeren Zwischenprüfungen, mehr Transparenz. Es gibt auch die Forderung nach einer externen Prüfinstanz. Wie schätzen Sie das ein?
Das gab es ja hier auch. Also es gab ja mal eine Phase, nachdem es losging, wo es große Proteste gab, wo es auch ja wirklich unschöne Szenen dann gab. Und dann gab es die Schlichtung damals mit Heiner Geißler. Und dann hat er gesagt, naja, das lassen wir jetzt mal in einem Stresstest eine unabhängige Eisenbahn-Schienenverkehrsberatung untersuchen, ob das Konzept wirklich tragfähig ist. Die haben das dann bestätigt, ja. Okay, da kann man jetzt unterschiedliche Urteile drüber fällen, wie sowas zustande kommt. Aber ich würde Ihnen natürlich zustimmen, dass man bei solchen Milliardenprojekten sehr viel kritischer auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen schauen kann. Wir haben die ja überall, also denken Sie an den Ausbau der Gaskraftwerke im Zuge der Sicherstellung eines vernünftigen Netzbetriebs, also diese Gaskraftwerke, die das Wirtschaftsministerium jetzt ausschreiben will. Das ist ein ähnliches Thema, ja. Also da dürften die Kosten ja auch ausufern.
Angesichts der politisch angekündigten Mobilitätswende und des zunehmenden Investitionsbedarfs in Infrastruktur sind da solche Megabauprojekte wie Stuttgart 21, der BER oder ähnliches, da überhaupt noch zeitgemäß? Muss man vielleicht andere Ansatzpunkte finden, die nicht so enorm ins Geld gehen?
Also ich bin da immer skeptisch gegenüber solchen Megaprojekten und ich mache das mal daran fest, es hat letztendlich für den Bahnhof Stuttgart 21 nie eine sogenannte Nutzen-Kosten-Analyse gegeben. Was heißt das? Nutzen-Kosten-Analyse, sie schauen sich an, was ist jetzt für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft der Nutzen eines solchen Projektes und welche Kosten fallen an. Und wenn man jetzt das machen würde bei dem heutigen Kostenstand, dann wäre das ein verheerendes Ergebnis und die Deutsche Bahn braucht das Geld, was sie investiert, auch ganz woanders. Es würde an anderen Ecken sehr viel mehr Nutzen für die Fahrgäste und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft.
Sie hatten gerade schon einmal den Blick über die deutschen Grenzen hinausschweifen lassen. Warum scheinen denn Großbauprojekte in anderen Ländern besser zu laufen? Wir müssen noch nicht mal nach China gehen, auch, aber nicht nur. Selbst in der Schweiz, der direkte Nachbar von Deutschland, läuft es besser, was solche Projekte angeht.
Okay, in der Schweiz ist das Thema natürlich ein ganz anderes. Ich meine, Stuttgart 21 war von vornherein extrem umstritten. Ja, da gab es also zwei Lager, die ja ganz böse miteinander auch umgegangen sind. In der Schweiz gab es eben entsprechend eine Volksabstimmung über diese sogenannten NEAD-Projekte, also die neue Eisenbahn-Alpentransversale, insbesondere Lötschberg und Gotthardtunnel. Und dann hat man das, als das positiv beschieden war, auch entsprechend durchgezogen. Jetzt wird immer gesagt, naja, die haben das kostenmäßig viel besser geplant. Also da wäre ich vorsichtig, wenn man sich das genauer anschaut, hat es auch da gewaltige Kostensteigerung gegeben. Aber es war ein klarer Finanzierungsplan. Da hat ja dann auch die Lkw-Maut mit zu beitragen müssen und andere Zuweisungen aus dem Steuer- und Finanzaufkommen. Das ist eigentlich sehr viel besser dort vorbereitet worden. Und ja, natürlich haben die Schweizer auch da entsprechende Erfahrungen im Bereich Tunnelbau und Management von solchen Projekten, einfach weil das ja auch für die ein Daily Business ist, ja.
Sie selbst waren viele Jahre Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums. Wenn Sie heute mit den Verantwortlichen an einem Tisch sitzen würden, damit Großprojekte künftig gelingen, was würden Sie denen da konkret sagen?
Ja, man muss in jedem Fall bei allen Projekten sehr viel stärker mit Risikovarianten arbeiten, also mit Risikoszenarien und sich überlegen, was passiert denn, wenn ein solches Projekt eben aus dem Ruder läuft und diese Risiken greifen. Risiken haben wir ja in allen Bereichen der Wirtschaft und überall wird Risikomanagement gefordert. Und das würde ich in jedem Fall als wichtigstes Instrument einfordern. Und wenn dann ein Projekt, wie gesagt, wenn man die Risiken adäquat berücksichtigt, nicht mehr durchzuführen ist, dann muss man es gegebenenfalls auch bleiben lassen.
Abschließend, die Bundesregierung hat angekündigt, Milliarden jetzt generell in die Infrastruktur in Deutschland zu investieren. Es sei sehr viel mehr Geld da, das in die Hand genommen wird. Die Frage ist, wenn wir jetzt schon bei Projekten Geldverschwendung sehen bzw. ausufernde Kosten, was befürchten Sie mit Blick auf das Geld, was noch in die Hand genommen werden soll?
Es ist ja in den letzten Wochen kontrovers diskutiert worden, ob wirklich so viel mehr von diesem Geld investiert wird. Ja. Wir haben ja, wenn wir uns die Haushalte anschauen, in erheblichem Maße eine Verlagerung von den Investitionshaushalten im klassischen Bundeshaushalt auf dieses sogenannte oder auch Sondervermögen. Das heißt, es gibt böse Zungen, die sagen, ja, das ist also bis zur Hälfte eigentlich Verschiebebahnhof. Ja, der zweite Punkt, das ist natürlich schon eingetreten. Wenn Sie sich die Entwicklung der Preise in der Beschaffung jetzt anschauen, bei Straßen und Schienen, dann sind das gewaltige Kostensteigerungen in den letzten Jahren durch Material, Lohn und auch Planungsleistungen, die immer knapper werden. Bei der Schiene haben wir das Problem, dass wir also hier die stärksten Steigerungen haben, dass sich die Preise wie in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt haben. Und wir kriegen eben für 1 Euro Steuergeld, was wir da rein investieren oder in diesem Fall ja Geld aus der Verschuldung beim Sondervermögen, kriegen wir immer weniger Leistung. Und ja, wenn dann die Wurst ins Schaufenster gestellt wird, dann ist doch klar, dass alle scharf auf die Wurst sind und an der Stelle auch hier zu lang mit der Staat das Geld ausgeben will, dann ist es schwierig, den Preisanstieg wirksam zu begrenzen.
Sagt der Verkehrsexperte und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alexander Eisenkopf. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Sollte eingefrorenes russisches Vermögen von der EU an Kiew gegeben werden? Darüber diskutieren aktuell wieder die Staaten der Europäischen Union. Doch nun hat ein Mann dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Zumindest vorerst. Der belgische Premierminister Bart De Wever, der blockiert das Vorhaben und verweist auf völkerrechtliche Bedenken. Wer ist der Mann, der Brüssel einen Strich durch die Rechnung macht? Und welche Rolle spielt Belgien bei der Debatte generell? Darüber spreche ich jetzt mit dem belgischen Historiker und Publizisten Dr. David Engels. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung zum Gespräch.
Herr Engels, seit Februar dieses Jahres heißt der Regierungschef von Belgien Bart De Wever. Zuvor war er unter anderem Bürgermeister von Antwerpen. Wofür steht der 54-Jährige?
Ja, Bart De Wever ist ja ein alter Bekannter in den letzten Jahren oder Jahrzehnten der belgischen Politik. Er ist ja Chef der N-VA, eine Partei, die in den belgischen Medien ganz lange Zeit als rechtsextrem bezeichnet wurde, die aber gerade in Flandern, das ja immer ein bisschen konservativer ist als die Wallonie, durch sehr große Fortschritte gemacht hat und sich auch ganz offen entdiabolisiert hat. Und eigentlich mittlerweile zum politischen Establishment gehört. Und jetzt ist es eben Bart De Wever auch gelungen, als stärkste Partei Flanderns eben auch zum Regierungschef aufzusteigen. Und in dieser Funktion hat er eigentlich seinen Job bisher sehr gut gemacht, wird auch in den französischsprachigen Medien, die ihn ja lange als Separatist, als Rechtsextrem oder sowas bezeichneten, auch eigentlich mit großer Zustimmung aufgenommen und hat sich eigentlich also zum großen Erstaunen vor allen Dingen der französischsprachigen Medien eben zu einem ziemlich fähigen Premierminister gemausert.
In den deutschen Medien hört man dagegen immer wieder, dass De Wever einen nationalistischen, rechtskonservativen Kurs verfolgt, dass er EU-Skeptiker ist. Wie äußert sich das in der Praxis der belgischen Politik?
Also EU-Skeptiker ist er sicherlich nicht. Also das ist, mein Gut, es ist natürlich heute, sobald man irgendwie konservativ ist, muss man ja angeblich sofort EU-Skeptiker sein. Das ist bei Bart De Wever ganz sicherlich nicht der Fall. Also er will nicht nur Belgien, sondern auch Flandern natürlich ganz klar innerhalb der EU halten. Aber Bart De Wever ist natürlich wertekonservativ, national-liberal, könnte man sagen, auch seiner Ausrichtung her. Und er weiß natürlich auch, dass Belgien und Flandern, für das er sich ja auch verantwortlich fühlt, natürlich ein kleines Land nur innerhalb der Europäischen Union ist und von daher natürlich auch nicht mit den Großen mitspielen kann, aber eben als doch ein Teil der eher sparsamen nördlichen Staaten, der eben versucht, einen Kurs doch einzuhalten, der jetzt in eine etwas andere Richtung geht als der sehr auf Ausgaben, sehr auf Klima, vor allen Dingen Klimapolitik fixierten EU-Kurse zu halten.
Gibt es im belgischen Parlament ja deutlich mehr Parteien als etwa in Deutschland? Wie fest sitzt De Wever denn im Amt? Wie frei kann er also regieren und agieren?
Es ist ja klar, der flämische Landesteil ist natürlich bei weitem der stärkste innerhalb Belgiens. Von daher diktiert Flandern logischerweise auch als die zahlungskräftige Landeshälfte doch sehr stark die Politik. Und selbstverständlich ist man in Belgien eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten dieses übliche Tauziehen zwischen den beiden Landeshälften gewohnt, nämlich zwischen der nördlichen flämischen Landeshälfte die natürlich sehr, sehr zahlungskräftig ist und einen Großteil des BIP erwirtschaftet, und der südlichen, ärmeren, französischsprachigen Landeshälfte, nämlich der Wallonie, die ja gewissermaßen alimentiert werden muss von der nördlichen. Und es ist, wie gesagt, ein Tauziehen seit langem, denn Flandern will natürlich mehr Unabhängigkeit, schrittweise mehr Autonomierechte. Deshalb ist Belgien ja auch schon vor langer Zeit in einen Föderalstaat, bisschen nach dem Schweizer Modell, um es einfach zu machen, verwandelt worden. Und deshalb ist eben ein Großteil auch der innerbelgischen Debatten davon geprägt, dass die Wallonie dann zunehmende Sonderrechte für Flandern konzediert, im Gegensatz eben für weitere Subsidienzahlungen aus dem Norden. Der große Zankapfel ist natürlich die Stadt Brüssel, die im Wesentlichen französischsprachig ist, aber mitten in Flandern liegt, von beiden beansprucht wird. Und ohne eine Lösung für den Fall Brüssel kann man natürlich auch die, sagen wir mal, die Abwicklung des Landes Belgien nicht durchziehen. Und deshalb wird Belgien sicherlich noch lange Zeit ein Föderalstaat bleiben. Und Bart De Wever ist eigentlich, so sehr man das sagen kann, jedenfalls in einem komplexen Land wie Belgien durchaus fest im Sattel. Gerade ist ja auch ein nationales Budget für nächstes Jahr beschlossen worden, was ja auch gar nicht so einfach war. Und ich denke, eine deutliche Alternative zu ihm besteht gegenwärtig nicht. Also man wird damit rechnen müssen, dass er sicherlich seine Amtszeit auch noch zu Ende macht.
Sie haben es gerade schon gesagt, Belgien ist im Staatenbund der Europäischen Union eher ein kleiner Akteur. Aber das Land teilt seine Hauptstadt Brüssel ja mit zahlreichen EU-Institutionen. Welche Macht hat die Regierung De Wever also tatsächlich auf die EU?
Keine sehr große. Ich meine, Straßburg und Luxemburg und Den Haag sind ja auch noch andere wichtige Orte, an denen auch europäische Institutionen verankert sind. Frankfurt ja auch. Gut, natürlich spielt Brüssel eine ganz besondere Rolle als Sitz auch der Kommission. De facto ist aber der Einfluss des Landes Belgien auf die europäische Politik ganz begrenzt. Also ich würde mal sagen, dass das Deutlichste ist wahrscheinlich der kulinarische Einfluss Brüssels mit seiner doch sehr lebendigen Restauranttradition auf die ein bisschen den Lebensstil der EU-Technokraten. Ansonsten befindet sich diese Brüsseler EU-Verwaltungsschicht innerhalb Brüssels ein wenig wie eine Art UFO, das da gelandet wäre, mit relativ wenig Kontakten zum Rest. Also es gibt sehr viele Leute, die da eigentlich gewissermaßen nur hinfliegen, ihren Job machen, zurück nach Hause fliegen, ohne wirklich zu merken, in welchem Land sie da verankert sind. Also da ist der Einfluss Belgiens auf die Europäische Union vielleicht ein wenig im kulturellen Bereich angesiedelt, aber im Bereich der Softpower, wenn man das so will, das ist aber auch alles, würde ich sagen.
Zumindest bei einem Thema möchte De Wever nun aber ganz massiv Einfluss ausüben. Das geht um die EU-Pläne, eingefrorene russische Vermögenswerte für die Ukraine freizugeben. Woran stört sich Belgien da?
Naja, also Einfluss ausüben wollte in dem Fall vor allen Dingen der deutsche Bundeskanzler, der Ende September vorgeschlagen hatte, Belgien sollte doch gewissermaßen die bei Euroclear angesiedelten russischen Vermögenswerte konfiszieren im Alleingang. Das war ein Vorschlag des deutschen Bundeskanzlers, von dem auch die entsprechende belgischen Verantwortlichen, sowohl auch der belgische Premierministerin als auch Direktorin von Euroclear, eigentlich aus der Presse erfahren haben, dass Friedrich Merz das gewissermaßen so schlanker Hand auch einmal vorschlug. Und das ist natürlich studiert worden auf der belgischen Seite, aber Bart De Wever hat sich also doch mit großer Skepsis diesem Vorschlag gegenüber geäußert. Es geht darum, dass in Brüssel ein großes internationales Unternehmen angesiedelt ist, ein sogenanntes Clearing-Unternehmen mit Namen Euroclear, eine Art Superbank, wenn man so will, die konkreten Seiten des, sagen wir mal, An- und Verkaufs von Wertpapieren regelt. Und bei Euroclear befinden sich also gewaltige Summen verschiedenster internationaler Finanzhäuser, unter anderem eben auch der russischen Zentralbank, die gegenwärtig eben dort eingefroren sind und dort liegen. Und der Hauptsitz eben von Euroclear befindet sich in Brüssel, und der deutsche Bundeskanzler hat seinen belgischen Amtskollegen doch eingeladen, diese eingefrorenen Vermögenswerte einseitig zu konfiszieren und der Ukraine zu schenken. Und dagegen hat sich Bart De Wever gewehrt, indem er gesagt hat, dass er im Prinzip gegen eine solche Lösung nichts einzuwenden hätte, wenn denn seitens der anderen europäischen Partner auch Garantien gegeben würden, dass im Falle eines Prozesses, den Russland fraglos den belgischen Staat machen würde für eine solche Konfiskation, die anderen europäischen Staaten im Falle eben einer Niederlage Belgiens in einem solchen Prozess auch mit einspringen würden, die Kosten zu tragen. Und das wollen natürlich die wenigsten, auch Friedrich Merz nicht. Und deshalb hat Bart De Wever gesagt, ja, in diesem Fall würde er dann nur ungern seine Zustimmung geben zu einer solchen eben einseitigen Konfiskation.
Die EU, die hat auf De Wevers Bedenken auch schon reagiert, indem sie vorschlägt, mögliche finanzielle Risiken eben auf mehreren Schultern der Mitgliedstaaten zu verteilen. So erst einmal die Idee. Die belgische Regierung zeigt sich bislang aber unbeeindruckt. Ist das für Sie eher ein Showkampf zwischen De Wever und der EU oder muss man die belgische Regierung in dem Punkt durchaus ernst nehmen?
Also De Wever selbst hat ja nach dem besagten Treffen gesagt, dass er selbst auch, das war ja einer seiner Vorschläge, dass man anstelle einer Konfiskation dieser Vermögenswerte sich eigentlich lieber zusammenlegt, um verschiedene Schulden in den einzelnen Ländern aufzunehmen, entweder Schulden oder eben Teile des Haushalts in die Ukraine ableitet. Aber seinem Bericht jedenfalls waren seine Partner innerhalb der Europäischen Union damit nicht einverstanden, beziehungsweise davon wirklich nur mäßig enthusiastisch. Und deshalb liegt diese ganze Frage eigentlich offen. Das Problem daran ist natürlich, dass Belgien keineswegs vergleichbar ist mit London als Finanzplatz, aber doch einen gewissen Ruf hat eben für gewisse internationale Finanzhäuser und ungern, sagen wir mal, diesen positiven Ruf verlieren möchte als Sitz wichtiger internationaler Finanzhäuser. Und keine große Lust eben auf einen Prozess hat mit Russland. Die Duma hat ja jetzt schon auch erklärt, dass sollte Belgien diese Entscheidung treffen, man den belgischen Staat eben auch höchstpersönlich verantwortlich machen würde für eine solche einseitige Konfiskation. Das möchte Bart De Wever vermeiden. Er möchte nicht für die Europäische Union die Kohlen aus dem Feuer holen, indem er sich sozusagen einzig auf Euroclear stürzt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass ähnliche Vermögenswerte auch in vielen anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch in England durchaus liegen und man das Risiko doch teilen sollte. Und da scheint es aber so, dass auch der deutsche Bundeskanzler, der ja diesen Vorschlag zuerst geäußert hat, Belgien sollte doch die Kohlen aus dem Feuer holen, selbst auch keine große Lust hat, etwas Ähnliches in Frankfurt oder Berlin zu drücken. Und jetzt gilt eben Bart De Wever ein bisschen als der Bad Boy, wie er das ja selbst auch ausgedrückt hat, der anderen. Er hält aber da ziemlich deutlich durch und ich denke, er genießt auch seitens der meisten anderen Parteien in dieser Frage eine ziemlich große Unterstützung. Denn wir reden hier um sehr hohe Summen. Es geht um die Tatsache, dass bei Euroclear doch an die, ich glaube, 190, 193 Milliarden Euro liegen, größtenteils eben seitens der russischen Zentralbank. Es geht darum, davon 140 Milliarden zu konfiszieren. Das entspricht dann doch insgesamt einem Viertel ungefähr des belgischen Bruttoinlandsprodukts. Und das möchte man natürlich dann sehr ungern aus der eigenen Kasse bezahlen. Ein anderer Vorschlag von Bart De Wever in den letzten Tagen auch an seine Kollegen war, dass man eine eigene Institution, eine eigene Finanzinstitution ausschließlich für diese Summe gründen sollte. Und dann würde er sein Okay geben für die Tatsache, dass man diese gesamte Summe der neuen Institution transferieren würde, die dann gewissermaßen dafür verantwortlich wäre. Aber auch da hat sich eigentlich kein anderer EU-Staatschef bereit gefunden, soweit ich das jedenfalls bisher sehe. Von daher ist die Frage eben offen bisher, wie mit dieser Summe umgegangen werden soll.
Nun gibt es nicht nur die Gefahr, dass möglicherweise eben Russland prozessiert, sich das Geld zurückholen möchte, Belgien verantwortlich macht. Ökonomen sehen ja auch die Gefahr, dass Europa und speziell Belgien auch für andere Investoren schlicht unattraktiv wird, weil das Vertrauen verloren geht, wenn plötzlich russisches Zentralbankgeld entnommen wird. Was wäre beispielsweise mit chinesischen Geldern und? Ist das auch eine Überlegung, die De Wever mit einfließen lässt?
Absolut. Wie gesagt, Belgien ist kein großer Finanzumschlagplatz, ist nicht vergleichbar mit Frankfurt oder London, aber man hat eben auch seinen eigenen Ruf und das Ganze wirft ja nun auch gewisse Steuergelder für den belgischen Staat ab und man möchte da jetzt ungern in den Ruf eines Landes kommen, das je nach politischen Konstellationen die einen oder die anderen Zentralbankkonten blockiert oder konfisziert. Das ist natürlich desaströs und könnte durchaus auch zu Konsequenzen für den Standort Belgien führen und deshalb eben auch die Unlust Barthe Wevers hier für den gesamten Rest der Europäischen Union die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und er wird darin ja auch indirekt bestätigt durch die Tatsache, dass gerade diejenigen, die als Erste diese Vorschläge gemacht haben, eigentlich keine große Lust haben, jetzt ihre Solidarität mit Belgien im Vorfeld dann auch rechtlich, vertraglich zu bestätigen.
Abschließend, Herr Engels, wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Kann das kleine Belgien, kann Herr de Wever hier tatsächlich die große EU am Ende beeinflussen?
Ich denke schon. Also ich meine, genauso wie ja auch Viktor Orban die Möglichkeit hat, durch sein Veto wichtige Entscheidungen zu blockieren. Das ist ja nur noch Teil des europäischen Spiels, wenn man so will. Dass es eben nicht darum geht, dass die Mehrheit, sprich die großen Staaten de facto, den anderen ihre Meinung aufdrücken. Und hier geht es ja nun auch nicht um eine Blockade Belgiens gegenüber einer generellen europäischen Lösung, sondern es geht darum, dass Belgien sich dagegen verwahrt, als sozusagen als einziger, um dieses Bild jetzt nochmal zu bemühen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen für alle anderen. De Wever hat mehrmals klar geäußert, dass er einem neuen Schuldenpaket gegenüber der Ukraine durchaus offen ist, dass er auch diese Konfiskation durchaus bestätigen würde, wenn denn auch alle anderen europäischen Staaten ihm die verbindliche Zusicherung machen, im Falle eines Prozesses und einer möglichen Rückzahlungsverpflichtung Belgien beizustehen. Also es geht eigentlich weniger, wie zum Beispiel im Falle Orban, um eine Blockade gegenüber einer Entscheidung von anderen, sondern vor allen Dingen um den Wunsch nach Solidarität bei einer Angelegenheit, die in Belgien verankert ist, belgisches Finanzhaus oder in Belgien angesiedeltes internationales Finanzhaus betrifft. Und da, denke ich, wird Barthe Wever sicherlich auch durchhalten. Solange er da keine Zusicherungen kriegt, keine Garantien seitens der anderen, wird er jedenfalls nicht derjenige sein, der potenziell dem Staat einen gewaltigen Prozess an den Hals holt und riskiert, den eigenen Standort zu zerstören. Das ist nicht anti-ukrainisch oder pro-russisch, wie ja manchmal auch in den Medien suggeriert wurde. Belgien hat ja eigentlich von Anfang an ziemlich klar sich auf die Seite der Ukraine gestellt. Auch Barthe Wever unter seiner Regierung ist ja auch diese Unterstützung ziemlich bruchlos weitergegangen, auch in ziemlich beeindruckenden Zahlen. Aber man will natürlich nicht als einziger kleiner Staat etwas machen, was die großen Staaten nicht machen wollen.
Eine Einschätzung war das von dem belgischen Historiker und Publizisten Dr. David Engels. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, klar, sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Brüssel entstehen immer neue Ideen, die Datenschützern oder auch Verfechtern der freien Meinung einen Schauer über den Rücken jagen. Alles selbstverständlich zur Verteidigung der westlichen Demokratie, wie es heißt. In diese Kategorie fällt auch die neueste Idee der EU-Kommission. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Martina Binnig.
Die aktuelle Pressemitteilung der Europäischen Kommission zu ihrem neuen Demokratieschutzschild liest sich wie Satire, ist aber leider ernst gemeint. In bestem Orwellschen Neusprech beteuert die Kommission, dass sie damit die Redefreiheit, unabhängige Medien und eine lebendige Zivilgesellschaft stärken will. Doch was Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als lebendige Zivilgesellschaft bezeichnet, ist in Wahrheit deren genaues Gegenteil, nämlich regierungsnahe sogenannte Nichtregierungsorganisationen, NGOs und ebensolche Stiftungen. So geht mit dem Demokratieschild der Aufbau eines europäischen Netzes von angeblichen Faktenprüfern einher, samt dessen nachhaltiger Finanzierung. Auch die gleichzeitig veröffentlichte Strategie für die Zivilgesellschaft wird die Kassen all jener dubiosen NGOs klingeln lassen, die es sich zum Geschäft gemacht haben, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Goldene Zeiten also für die allenthalben hervorsprießenden Denunziationsmeldestellen, die nach noch so harmlosen satirischen Äußerungen im Internet jagen und unverhältnismäßige Hausdurchsuchungen ins Rollen bringen. Die EU-Strategie sieht nun ausdrücklich eine Zusammenarbeit bei der Regierungsführung mit dieser vermeintlichen Zivilgesellschaft vor, und zwar in sämtlichen Politikbereichen. Damit gibt die Kommission unumwunden zu, dass sie NGOs und Stiftungen an ihrer Politikgestaltung beteiligen will. Dafür sollen die zivilgesellschaftlichen Akteure unter anderem einen besseren Zugriff auf Daten erhalten. Die Kommission hat sich daher dazu verpflichtet, ein Online-Archiv für Faktenprüfungen einzurichten, das Journalisten, Forschern und anderen Vertretern der sogenannten Zivilgesellschaft den Zugang zu verifizierten Informationen erleichtern soll. Dadurch sollen auch grenzüberschreitende Kooperationen und zeitnahe Reaktionen innerhalb der EU ermöglicht werden. Und es geht noch weiter. Die Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien, kurz ETMO, soll neue Überwachungs- und Analysekapazitäten entwickeln, um mögliche Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit Wahlen oder in Krisensituationen zu verhindern. Was als Desinformation gilt, entscheidet dabei einmal mehr in letzter Instanz die EU-Kommission oder die Weltgesundheitsorganisation, die auf ihrer Webseite bezeichnenderweise nicht nur falsche oder irreführende Informationen als Infodemie definiert, sondern auch ein zu viel an richtigen Informationen. Das Thema Wahlen spielt denn auch im Demokratieschutzschild eine entscheidende Rolle, denn hier wird von allgegenwärtigen Bedrohungen für die Integrität von Wahlen ausgegangen. Damit meint die Kommission insbesondere ausländische Informationsmanipulation. Ihre eigene Einmischung etwa in die Präsidentschaftswahlen in Rumänien versteht sie allerdings offenbar nicht darunter. Stattdessen schweben ihr Maßnahmen zur besseren Erkennung von mit künstlicher Intelligenz generierten Inhalten vor, die in sozialen Medien verbreitet werden, sowie Tools zur Nutzerüberprüfung. Dies soll durch die digitalen EU-Identitätsbörsen, die bis Ende 2026 zur Verfügung stehen sollen, erleichtert werden. Daneben will die Kommission spezielle Sensibilisierungskampagnen, vor allem für junge Menschen, durchführen, einen EU-Demokratie-Leitfaden vorlegen sowie einen jährlichen Preis für demokratische Innovationen vergeben. Dabei stellt sie sogar Verteidigungsausgaben als Mittel zur Stärkung der demokratischen Widerstandsfähigkeit hin, beispielsweise durch Investitionen in Cybersicherheit. Mit ihrem Demokratieschutzschild und ihrer Strategie für die Zivilgesellschaft fördert die EU-Kommission also gezielt NGOs, die die EU-Agenda verteidigen und zugleich finanziell direkt abhängig von ihr sind. Kurz, die Kommission schützt nicht die Demokratie, sondern sich selbst.
Sie hörten einen Kommentar von Martina Binnig. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Alle Informationen zu unserem Programm finden Sie auch auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein kleiner Programmtipp. Um 11 Uhr gibt es wieder eine neue Ausgabe unseres Journals Krieg und Frieden. Das Thema ist diesmal die Militarisierung Deutschlands. Und zu Gast sind der Wirtschaftshistoriker Professor Michael von Prollius, außerdem der Wehrdienstkritiker und Vorsitzende der BSW-Jugend Philipp Erdmann, heute um 11 und um 21 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.